온다.
깨온다.
온다.
깨온다.
온다.
깨온다.
스티븐 아우스 라틴 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
할로 und willkommen zum Onda Info 585. In dieser Woche steht der Frauenkampftag an. Und zum 8. März steht unser Programm auch in diesem Jahr ganz im Zeichen des feministischen Widerstands. Zusammengetragen wurde dieses Onda-Info für euch von Lola. Ich wünsche euch eine spannende halbe Stunde. Und zu Beginn werfen wir einen Blick zurück. Vergangene Woche, am 2. März, hat sich der politische Femizid an der honduranischen Aktivistin Berta Cáceres zum 8. Mal gejährt. Die indigene Anführerin und feministische Aktivistin des Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, also dem Rat der indigenen Gemeinden, wurde am 2. März 2016 in ihrem Haus erschossen. Ihr Mord hat wieder einmal deutlich gemacht, dass Aktivistinnen in Lateinamerika noch immer bedroht sind. Bis zu ihrem Tod hat sich Berta Cáceres gegen extraktive Projekte eingesetzt und hat dafür gekämpft, die Biodiversität und die Rechte der indigenen Gemeinden in ihrer Heimat zu schützen. Bertas Familie führt diesen Kampf weiter. Ihre Tochter, Berta Zuniga Cáceres, sagte in einem Interview zu Radio America:
Para nosotras su memoria sigue viva, su legado también de lucha y compromiso.
Für uns ist die Erinnerung an sie noch lebendig, ihr Vermächtnis des Kampfes und ihr Engagement, sodass wir den Vergleich mit einem Samen in der Erde machen. Von etwas, das wiedergeboren wird und wiedergeboren werden muss, im Kampf der indigenen Gemeinden. Insbesondere für das Volk der Lenca bei der Verteidigung des Wassers, das eine natürliche Ressource und ein grundlegendes Menschenrecht ist, und der Verteidigung der Wälder, der Territorien und der Grundrechte, für die wir kämpfen.
Bertas Aktivismus geht also weiter. Feministischer Widerstand in Lateinamerika über Generationen hinweg. Nicht nur in Honduras, sondern auch im kolumbianischen Norden, in der Guajira, finden sich Frauen, die kämpfen. Von einem indigenen Frauenkollektiv, der Wayuu aus der Guajira, hört ihr später mehr.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de/PONAL.
In diesem Onda-Info haben wir auch ein paar spannende Literaturempfehlungen für euch. Die Empfehlungen kommen von Carolina Robledo Silvestre, die sich einmal selbst für euch vorstellt.
Soy Carolina Robledo Silvestre, académica y activista en temas de derechos humanos, especialmente en México.
Ich bin Carolina Robledo Silvestre, Akademikerin und Menschenrechtsaktivistin. Mit meinem Partner Pablo betreibe ich die Buchhandlung Savia in Pereira in Kolumbien. Savia ist ein Treffpunkt rund um Bücher, aber auch um Pflanzen, Worte, Poesie und Politik. Wir haben uns vor allem auf unabhängige Verlage mit einem ethischen Bewusstsein spezialisiert. Wir fördern Widerstandsprozesse und alternative Zugänge zu Wissen und Lesen.
El primer libro que quiero recomendar se llama Fruto. Lo escribe la periodista mexicana Daniela Rea Gómez y lo publica la editorial independiente Antílope.
Das erste Buch, das ich empfehlen möchte, heißt Fruto, von der mexikanischen Journalistin Daniela Rea Gómez, erschienen beim Verlag Antílope. Ich mag dieses Buch, weil ich denke, dass es einen großen Teil des unabhängigen feministischen Journalismus in Lateinamerika vereint, der sich sehr mit sozialen Themen beschäftigt, aber auch mit der Aufarbeitung sehr intimer und privater Erfahrungen von Frauen. Daniela stellt sich selbst in der ersten Person dar und sie legt einen großen Teil ihres Lebens als Mutter, als Tochter, als Pflegerin offen. Sie ist auch eine Frau mit einer sehr interessanten und anspruchsvollen Karriere. So hinterfragt sie die Idee der Pflege und die damit verbundenen Belastungen für Frauen und eröffnet eine Diskussion über die politische Ökonomie, die Pflege und den Wert, den Frauen für die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Wirtschaft in den Ländern Lateinamerikas haben.
Y la importancia del valor que tienen para sostener las economías capitalistas de nuestros países.
Falls ihr kein Spanisch sprecht oder das Lesen noch zu schwer fällt, das Buch ist auch auf Englisch erschienen. Vielleicht ist das ja eine Option. Carolinas erste Empfehlung kommt aus Mexiko, einem Land mit vielen starken feministischen Gruppen. Auch am 25. November, dem Internationalen Tag gegen die Gewalt gegen Frauen, sind in Mexiko viele Frauen auf die Straße gegangen. Knut hat darüber für uns berichtet.
Las mujeres en todo el país y en todo el mundo estamos de luto, pero nuestro luto es salpicado de sangre por nuestras hermanas.
Der 25. November ist der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. In Oaxaca, der Hauptstadt des gleichnamigen südmexikanischen Bundesstaates, zogen hunderte Frauen durch die Innenstadt zum zentralen Platz, dem Zócalo, um gegen die ausufernde Gewalt, der sie ausgesetzt sind, zu protestieren. Zentrales Thema des Protestmarsches war die selbst für mexikanische Verhältnisse hohe Zahl an Feminiziden im letzten Jahr. Oaxaca ist der Bundesstaat mit der zweithöchsten Feminizidrate Mexikos. Laut Angaben der Veranstalterinnen sind in den letzten 12 Monaten mehr als 100 Frauen im Bundesstaat ermordet worden. Also eine Frau alle 3 Tage. Somit hat Oaxaca eine Feminizidrate, die fast so hoch ist wie in Deutschland. Allerdings leben im Bundesstaat gerade einmal 4 Millionen Menschen, also knapp 5% der Bevölkerung Deutschlands. Die oft als Zeichen der Trauer schwarz gekleideten Frauen prangerten darüber hinaus an, dass im ersten Amtsjahr von Salomón Jara Cruz fast 400 Frauen verschwunden sind. Auch nahm die Gewalt gegen Migrantinnen sowie Queere und Transpersonen zu. Anfang Dezember 2022 übernahm der linksnationalistischen Morena-Partei angehörende Salomón Jara Cruz die Amtsgeschäfte als Gouverneur Oaxacas. Er versprach einen Aufbruch, einen Frühling für Oaxaca und ein Ende der Korruption, Straflosigkeit und Ungleichheit. Die Demonstrantinnen beklagen jedoch, dass sich trotz dieser Versprechen die Situation der Frauen verschlechtert hat. Die Feminizidrate soll sogar gestiegen sein und die Behörden schützten weiterhin die Täter, prangerten sie an. Sogar am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen wurde in Oaxaca ein Feminizid begangen.
Prometemos a las compañeras asesinadas y desaparecidas no olvidarlas. Advertimos a las autoridades incompetentes, nunca más nuestro silencio. Oaxaca feminicida, el luto continúa, la lucha sigue.
Und auch die zweite Buchempfehlung von Carolina ist ein Buch einer mexikanischen Autorin. Bisher ist es nur auf Spanisch erhältlich. Ich möchte das Buch Desde los Zulos von Dalia de la Cerda empfehlen, das bei Sexto Piso in Mexiko erschienen ist. Ich mag Dalias Stimme, weil sie eine starke, respektlose und rebellische Stimme ist. Es ist auch eine junge Stimme im Feminismus und es ist eine Stimme, die Fragen aufwirft. Vieles von dem, was wir als Feministinnen gelernt haben, kommt von der Literatur des globalen Nordens und des weißen Feminismus. Damit verbunden sind eben auch die Erwartungen weißer Frauen, zum Beispiel die Erwartungen des eigenen Zimmers, wie von Simone de Beauvoir. Dalia de la Cerda stellt dagegen Klassenzugehörigkeit und Prekarität in den Mittelpunkt der Diskussion und sie berichtet von der rassistischen Idealisierung des lateinamerikanischen Frauenkörpers. Dieses Buch liefert eine sehr interessante theoretische Diskussion für jemanden, der in die lateinamerikanischen feministischen und antirassistischen Debatten einsteigen will. Und es bietet auch einen sehr guten Einstieg in Debatten wie legale Abtreibung, Gewalt gegen Frauen, Sexualität und sexuelle Vielfalt, Beziehungen zwischen Männern und Frauen.
Legal del embarazo, la violencia contra las mujeres, la sexualidad, las diversidades sexuales, las relaciones entre hombres y mujeres.
Schwangerschaftsabbrüche sind in Lateinamerika wie so gut wie überall auf der Welt seit Jahrzehnten ein umstrittenes Thema. Der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen hat sich in vielen lateinamerikanischen Ländern in den letzten Jahren verbessert. Im September 2023 wurden zum Beispiel in Mexiko
Schwangerschaftsabbrüche endlich im ganzen Land entkriminalisiert. In einigen zentralamerikanischen Ländern, also El Salvador, Nicaragua und Honduras, auch in Haiti und der Dominikanischen Republik, werden Frauen für den Abbruch einer Schwangerschaft oder sogar für Fehlgeburten aber weiter strafrechtlich verfolgt. Frauenkörper und die Kontrolle darüber sind noch immer Teil vieler Debatten. In Deutschland diskutiert eine Kommission, ob altruistische Leihmutterschaft erlaubt werden soll. In Mexiko boomt derweil das Geschäft. Es findet weitgehend in der rechtlichen Grauzone statt und das ist für Kliniken und Agenturen besonders attraktiv. Während Parlamente, Feministinnen und die katholische Kirche darüber streiten, ob man Leihmutterschaft verbieten oder regulieren soll, hat die Rechtsunsicherheit für die mexikanische Leihmutter Carrie Nanez ungeahnte Folgen. Mediana Jandik hat für uns eine Leihmutter in Mexiko besucht, die keine Mutter sein will.
Mi suegra es algo muy contradictorio, es feminista.
Als ich es meiner Schwägerin erzählt habe, das war richtig widersprüchlich. Sie ist Feministin und ich habe erwartet, dass sie schlecht darauf reagiert. Aber dann sagte sie nur, die Radikalfeministinnen mögen das ablehnen, aber ich glaube, dass es deine freie Entscheidung ist. Manche Leute fragen interessiert nach und manche sagen ganz direkt, das ist Kinderhandel. Zum Glück habe ich aber viele Leute um mich herum, die denken, dass ich da etwas sehr Schönes gemacht habe. Vor allem Frauen sagen das.
Vor ziemlich genau 2 Jahren stolperte Christian Carey Nanez Rebollo zum ersten Mal über das Wort Leihmutterschaft in einer Anzeige auf Facebook. In vielen dieser Anzeigen werden Frauen zwischen 18 und 35 gesucht, die selber schon Kinder haben und die bereit sind, gegen Bezahlung für andere Leute ein Kind auszutragen. Die 24-Jährige mit den langen gefärbten Haaren erzählt das total unaufgeregt. Neben uns rauscht die Metro von Mexiko-Stadt. Um uns herum toben Kinder auf einem kleinen Spielplatz. Darunter ist auch ihr 4-jähriger Sohn. Carey ist es gewohnt, so öffentlich über ihre Leihmutterschaft zu sprechen. Schließlich macht sie das regelmäßig auf TikTok. Wie war das damals, als sie diese Anzeige sah?
Mein Mann lag gerade mit Covid zu Hause. Wir leben mit seiner Tochter und unserem gemeinsamen Sohn und es war alles ein bisschen schwierig. Die Kosten für meine Schule, die Schule seiner Tochter. Und dann habe ich durch Facebook gescrollt und diese Anzeige gesehen. Mein Mann war erst total skeptisch. Ich habe mich trotzdem bei der Agentur erkundigt und mich dafür entschieden. Das war ein sehr neutrales Gefühl. Ich kriege ein Kind, das nicht meins ist und das ich abgeben muss. Dafür bekomme ich eine Bezahlung. Da war keine große Freude, Aufregung, Traurigkeit oder so.
No hubo ni como alegría, emoción, tristeza, ni nada.
Carey ließ Untersuchungen machen und bekam bald den Bescheid, dass sie geeignet sei. Dann musste sie Medikamente und Hormone nehmen, um den Körper auf eine Schwangerschaft vorzubereiten. Der erste Embryotransfer scheiterte trotzdem. Beim zweiten Mal setzte man ihr direkt 2 ein, um die Chancen zu erhöhen. Zack, beide schlugen an, wie sie sagt. Carey war schwanger mit Zwillingen. Samen und Eizelle stammen von einem heterosexuellen Paar aus Portugal. Das sind die sogenannten Wunscheltern, die somit auch biologisch die Eltern der Kinder sind.
Eigentlich sollten die von der Agentur mir die Wunscheltern per Videocall vorstellen, damit wir entscheiden können, ob wir zusammenpassen. Das haben sie aber nie gemacht und mir auch nie ihre Geschichte erzählt. Trotzdem fühlte ich Empathie mit diesem Paar, das eine Familie gründen wollte. Erst als man den Herzschlag der Embryonen hören konnte, ungefähr nach 8 Wochen, konnte ich mit ihnen telefonieren.
Weil Leihmutterschaft in vielen Ländern der Welt verboten oder sehr teuer ist, suchen Leute mit unerfülltem Kinderwunsch und den nötigen finanziellen Mitteln oft Leihmütter im Ausland. Nach Mexiko kommen zum Beispiel viele Wunscheltern aus den USA, China, Spanien und zunehmend auch aus Deutschland. Carey hatte eine Hochrisikoschwangerschaft. Die meiste Zeit verbrachte sie im Bett. Und trotzdem hat sie es selbst in den Momenten nicht bereut, als sie richtig blutend im Bad stand. Sie sagt aber auch,
wenn ich die finanziellen Möglichkeiten gehabt hätte, hätte ich das nicht für Unbekannte gemacht. Aber für Bekannte denke ich schon. Ich habe zum Beispiel eine Tante, die keine Kinder kriegen kann.
Aber Leihmutterschaft ist eben ein globaler Markt. Und das ist der Knackpunkt für die scharfe Kritik von manchen Feministinnen. Die meinen, dass man vor allem gucken muss, wer hier eigentlich vom Geschäft mit der Reproduktion profitiert. Das Marktforschungs- und Consultingunternehmen Global Market Insights rechnet damit, dass der Leihmutterschaftsmarkt in den nächsten knapp 10 Jahren jährlich um schwindelerregende 24,5% wachsen wird. Für Investoren ist das ein Traum. Für die radikal-feministische Gruppe Brujas del Mar ein Albtraum. Bei einer Pressekonferenz vor 2 Jahren sagte eine Sprecherin:
Wir Frauen sind nicht da, um die Wünsche von anderen zu erfüllen. Unsere Bäuche gehören uns und dürfen nicht zur Ware gemacht werden. Deswegen fordern wir den Kongress auf, Leihmutterschaft rigoros zu verbieten.
Sie meinen auch, dass Leihmutterschaft eigentlich das gleiche sei wie Kinderhandel. Ganz anders sieht das die Anthropologin Eugenia Olavarría.
Un punto que generalmente no se habla de él es la cuestión del punto de vista de las mujeres gestantes.
Oft wird nicht über die Perspektive der Leihmütter selbst gesprochen. Sie sind in der Regel selbst Mütter, die meisten sind ledig, manche verheiratet mit mittlerem Bildungsabschluss. Viele sind katholisch, andere nicht. Sie wünschen sich mehr Kontakt mit den Wunscheltern und mehr Mitspracherecht im Prozess. Und sie fordern, dass die Leihmutterschaft nicht die einzige Einnahmequelle der Leihmütter sein sollte.
Leihmutterschaft gibt es in Mexiko schon seit vielen Jahren. Aber erst ungefähr seit der Pandemie boomt das Geschäft. Die Parlamente hängen diesem Boom hinterher. Im Moment ist Leihmutterschaft nur in 2 Bundesstaaten verboten und in 2 anderen reguliert. In allen anderen Grauzone. Die Debatte im Parlament ist zäh, weil die Meinungen so weit auseinandergehen. Die verbieten Fraktionen bekommen Rückenwind von Radikalfeministinnen und der katholischen Kirche. Für die legale Regulierung lobbyiert vor allem die feministische NGO Chide. Die sagt, Leihmutterschaft zu verbieten, würde sie nur in den Untergrund drängen und damit dem organisierten Verbrechen in die Hände spielen. Um die Leihmütter und Wunscheltern zu schützen, brauche es vor allem menschenrechtskonforme Gesetze. Jedenfalls, so wie es jetzt ist, sind Leihmütter und Wunscheltern von der Gunst der Richter abhängig. So wie bei Karey
Náñez.
In der Geburtsurkunde steht immer noch mein Name. Wir sind jetzt in einem Gerichtsprozess, aber wir haben immer noch keinen Anhörungstermin. Ich muss zum Standesamt gehen und lauter Dinge, die nicht in meinem Vertrag standen. Der Richter erkennt die DNA-Proben nicht an, die wir ihm vorgelegt haben. Und es hängt ja alles von seiner Einschätzung ab. Wenn den Kindern heute etwas passieren würde, wäre ich verantwortlich, weil mein Name in der Geburtsurkunde steht. Das finde ich nicht fair. Diese Kinder haben ja biologische Eltern, Eltern, die sie lieben. Deswegen finde ich, das muss reguliert werden, damit es leichter für uns Leihmütter ist.
Dieser ganze Gerichtsmarathon, den Karey jetzt 1 Jahr nach der Geburt immer noch machen muss, ist übrigens on top. Er stand nicht im Vertrag und wird auch nicht vergütet. Wie die Story ausgeht, das könnt ihr wahrscheinlich bei TikTok verfolgen. Account @KareyNaes.
Mirjana Jandik mit einem Bericht aus Mexiko. Und unser Blick geht nun ein Stück Richtung Süden, nach Kolumbien. Auch hier hat Carolina einen Buchtipp für uns. Auch dieses Buch ist bisher nur auf Spanisch erschienen.
Mi tercera recomendación es un libro que se llama Niña Pájaro Glaciar, escrito por Mariana Matija.
Meine dritte Empfehlung ist das Buch Niña Pájaro Glaciar von Mariana Matija, das in Kolumbien beim Verlag Rey Naranjo erschienen ist. Ich mag dieses Buch, weil es sich wie ein Brief liest. Es ist ein sehr intimer Essay, eine Ode an die Natur, an die Beziehungen, die Mariana seit ihrer Kindheit zu den Bergen, den Tieren und der Natur hat. Es ist auch ein Aufruf an die Menschheit, sinnvollere Beziehungen zu anderen nichtmenschlichen Spezies aufzubauen und unsere Fähigkeit zu verstärken, auf diese intimen Landschaften zu hören, die Tiere und Pflanzen besitzen, in dem Wissen, dass wir als Menschen ebenfalls Teil dieser Natur sind. Und obwohl Mariana sich selbst nicht als Feministin bezeichnet, hat ihre gelebte Praxis und ihr Aufruf viel mit dem lateinamerikanischen Gemeinschaftsfeminismus, ja sogar mit dem globalen Ökofeminismus zu tun. Und das spricht vor allem junge Frauen an.
Está muy relacionada con las apuestas de los feminismos comunitarios latinoamericanos, incluso con el ecofeminismo global. Sobre todo para las mujeres jóvenes, Mariana es una propuesta muy interesante y muy leída.
Und passend zur letzten Buchempfehlung schauen wir nach Kolumbien, auf ein Frauenkollektiv in der Guajira. Wir hören einen Ausschnitt aus einem Interview des Freien Radios Wüste Welle aus Tübingen mit Laura Luz Angela und Cindy des Frauenkollektivs zum Schutz und zur Verteidigung des Territoriums und des Lebens in La Guajira in Kolumbien. Die indigenen Wayuu leiden unter Krankheiten und Umweltzerstörung, Menschenrechtsverletzungen und Vertreibungen. Im Interview mit der Wüstenwelle sprechen Laura, Luz Angela und Cindy auch darüber, was es bedeutet, Frau und Aktivistin gleichzeitig zu sein.
Es ist paradox hier, Frau zu sein, Mutter, Wayuu und Aktivistin. Warum? Wir sind eine matrilineare Gesellschaft, das heißt die Abstammung und Vererbung erfolgt über die weibliche Linie. Trotzdem ist die Rolle der Frau innerhalb der Gemeinschaft von Unterwerfung geprägt. Das heißt, als Frauen sind wir immer den Worten und der Entscheidungsmacht der Männer unterworfen. Das heißt, abgesehen von all den Kämpfen, die wir im Territorium schon geführt haben, gibt es auch diese internen Kämpfe für unser Recht und um unsere Stimme zu erheben. Denn es wird angenommen, dass wir als Wayuu-Frauen still sind, zuhören und darauf warten, dass andere für uns entscheiden. Das ist wirklich schwierig, denn diese ganze Zeit versuchen wir, daraus auszubrechen, unsere Meinung in den inneren Räumen zu vertreten. Das ist ein interner Kampf und nur wenig davon wird sichtbar. Deswegen versuchen wir nach außen zu zeigen, was in unserer Gemeinschaft passiert, damit diese internen Konflikte kleiner werden. Dazu kommt die enge Beziehung, die zwischen der Frau und dem Territorium besteht, im Sinne der Spiritualität. Denn wir Frauen sind diejenigen, die traditionelle Heilerinnen waren und all dieses Wissen besitzen, die wir über diese Verbindung zwischen der Mutter Erde und uns als Frauen gelernt haben und diese Verbindung respektieren. Dabei geht es auch darum, was wir unter Sororität oder Schwesternschaft, also damit ist die Empathie und Solidarität zwischen Frauen gemeint, verstehen. Wir verstehen das dahingehend, dass sich das Territorium als Frau repräsentiert.
Para mí es un aprendizaje esa paradoja que ustedes están señalando porque cuando uno piensa.
Dieses Paradox, das hier aufzeigt, ist eine Lehre für mich, denn wenn jemand in die Struktur der Wayuu als matrilineare Struktur denkt, würde man nicht vermuten, wie das Patriarchat diese inneren Beziehungen immer noch prägt. So, das Thema unseres Podcasts ist Frieden. Deshalb auch der Name Peace Sounds, Klänge des Friedens. An dieser Stelle möchte ich gerne daran erinnern, dass wir in Kolumbien sind, wo 2016 der Friedensvertrag unterzeichnet wurde. Genauer gesagt wird von einem Postkonfliktland gesprochen. Welche Bedeutung hat für euch in eurer Gemeinschaft als Frauen, als Kollektiv in der Region La Guajira der Friedensvertrag zwischen der kolumbianischen Regierung und der Guerilla-Gruppe FARC? Wir leben gerade in einem Jahrzehnt mit vielen Protesten infolge des Friedensvertrags. Wie erlebt ihr diesen neuen Zustand, in dem sich Kolumbien momentan befindet? Also, wir haben hier viele Konflikte. Einer davon ist genau dieser Krieg, den Kolumbien lebt. Wir haben den Friedensprozess hier seit seinem Beginn als eine Fiktion gesehen, wie eine Figur. Denn eine Sache ist das, was gesprochen wird in diesen großen Sälen, Kongressen und Versammlungen, zum Beispiel dieser Ort, an dem der Friedensvertrag unterzeichnet wurde. Und das andere ist das, was wir in den Territorien leben. Dasselbe passiert auch mit anderen Themen. Genauso erleben wir die Energiekrise, die Ausweitung des Bergbaus. Genauso erleben wir viele Sachen. In Bezug auf den Friedensprozess, ich erinnere mich an den bewaffneten Konflikt in unserem Territorium. Ja, es gab Präsenz von bewaffneten Gruppen außerhalb des Gesetzes. Es gab Vertreibungen, Gewalt. Nach der Unterzeichnung ist es ein bisschen ruhiger geworden. Zumindest musste die Generation meines Sohnes keine Grausamkeiten mehr sehen, die wir noch erlebt haben, bei denen vermummte Männer in unsere Häuser andrangen. Ich hatte zumindest ein Erlebnis, als ich ungefähr 4 Jahre alt war, als vermummte Männer auf die Finca kamen, in der wir lebten. Sie haben uns geschlagen und misshandelt, alle. Und dann haben sie uns eingeschlossen. Sie haben die ganze Produktion der Finca mitgenommen. Die Milch, das Essen, die Ernte, all das. Und ich habe das so verstanden, dass diese Gruppen außerhalb der Legalität das damals gemacht haben, um im Busch oder in den Bergen zu überleben. Das passiert heutzutage nicht mehr.
No se ven. Otra cosa, como que aparte, fue un hito en el estallido social
Eine andere Sache für sich, eine Legende in der Geschichte Kolumbiens, war der soziale Ausbruch, die sozialen Proteste 2021, in welcher die Leute mitten in der Pandemie mit Mundschutz und Desinfektionsmittel in der Hand auf die Straße gingen. Sie hatten auch ihre Cacerolas, ihre Töpfe dabei. Ich erinnere mich, dass wir als Kollektiv bei einigen Cacerolazos teilnahmen. Also das sind lautstarke Proteste, bei denen die Leute mit Töpfen und Pfannen Lärm machen. Hier in der Gemeinde. Cindy nahm sogar bei einer Demo in Bogotá teil. Dort wurde sie krank, weil sie im Regen in diesem aggressiven Klima Bogotás unerschütterlich auf ihren Topf schlug. Also, wir sind Frauen, die vor nichts Angst haben. Wir haben keine Angst vor dem bewaffneten Konflikt. Nicht mal in diesen Zeiten von Covid, weil, stell dir vor, mitten in der Krise waren wir bei den sozialen Protesten dabei. Und die Polizei hier, die uns eigentlich beschützen sollte, hat Jugendliche umgebracht. Man durfte sich nicht auf der Straße zeigen, um seine Rechte zu verteidigen oder irgendeine vermummte Person, jemand, der versucht, sich vor der Sonne zu schützen, denn man wurde sofort angegriffen, verprügelt.
Por lo visto todavía nos falta mucho, sobre todo cuando uno piensa las regiones.
Anscheinend fehlt immer noch einiges, vor allem wenn wir auf den ländlichen Raum in unserem Land schauen, nicht nur auf die Städte. Apropos der Arbeit, die ihr als Kollektiv gemacht habt, könnt ihr ganz punktuell berichten, was eure Folge waren als Kollektiv in den verschiedenen Aktivitäten, die ihr euch vorgenommen habt, als Kollektiv zum Schutz des Territoriums und des Lebens? Und wofür muss, eurer Meinung nach, immer noch weiter gekämpft werden? Also die Erfolge und was noch fehlt.
El logro que nosotras hemos, creo que el más que nos ha marcado es
gut, der Erfolg, der uns, glaube ich, sehr geprägt hat, ist der des Urteils, über das wir schon gesprochen haben. Also das Erfolgreichste war die Umleitung des Flusses Rancheria. Und das zweite ist das Urteil 614. Das hat uns sehr geprägt, einem multinationalen Unternehmen die Stirn zu bieten und uns mit unserem Umfeld und unserer eigenen Gemeinschaft, unseren Familien auseinanderzusetzen. Das war sehr bedeutsam für uns, als Frauen, als Anführerinnen, Mütter, als Personen. Das war der größte Erfolg für unser Kollektiv. Und was uns noch fehlt, solange die Unternehmen, der kolumbianische Staat und das internationale Gremium der Bergbau- und Metallunternehmen weiterhin Erlaubnisse für den Bergbau ausstellen, werden wir weitermachen. Nicht nur, um unser Territorium zu verteidigen, sondern alle Gebiete, die im Umfeld der Minen liegen. Solange der Bergbau noch besteht, werden wir weiter daran arbeiten für die Verteidigung unseres Lebens.
Den ganzen Podcast Peace Sounds von der Wüstenwelle mit dem vollständigen Gespräch könnt ihr nachhören auf der Website von Wüstewelle, dem Freien Radio aus Tübingen. Im Podcast wird auch noch genauer auf die Situation in Kolumbien und den Kohleabbau eingegangen. Und das On der Info endet an dieser Stelle. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Was können wir hören und hörbar machen, wenn wir am 8. März das Radio auf die Straße tragen?
La grève féministe est une nécessité vitale. C'est pourquoi les féministes descendent dans la rue le 8 mars contre l'exploitation patriarcale et capitaliste. Nous sommes sur place à Paris.
Basura, vous sos la dictadura, mi ley. Basura, vous sos la dictadura.
Wie können und wollen wir zusammen leben?
Wish you all an empowering
Kein Feminismus ohne Antifaschismus. Gemeinsam konsequent gegen rechte Hetze und das Patriarchat.
Der schwangere Körper ist
Patriarchat. Monstrosität.
Inhuman, regressive,
systemic, traumatic, criminal,
shame them, untaich.
Wir blicken auf Leben außerhalb der Kleinfamilie, feministischen Antifaschismus vor den Landtagswahlen, Freundinnenschaft, auf einen Leseklub, auf die Situation im Iran, Frauenrechte in Afghanistan, auf die Frage, wer mit wem solidarisch ist und warum. Live aus Leipzig mit Schalten auf die Straßen von Halle, Rom, Hamburg, Berlin, Paris, Wien, Ljubljana. Am 8. März von 10 bis 24 Uhr im Livestream auf radiokorax.de.
Geht's.